Wir blicken zurück auf den Himmelfahrtstag und wollen ein Wort aus Psalm 103 bedenken. Es ist der 19. Vers, da lesen wir: Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Ich denke, dass die meisten unter uns diesen 103. Psalm gut kennen. Er wird immer wieder auch vorgelesen bei besonderen Anlässen. Und es ist so vieles darin enthalten, was uns froh machen kann, was uns dazu anleiten kann, Gott zu loben. Wir haben es ja gerade gesungen, das ist unser Amt, das ist unser Dienst, Gott zu loben und ihn zu preisen. Da heißt es in den ersten Versen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Dieser Psalm weiß auch etwas zu sagen von der Vaterliebe Gottes. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und auch von der unerschütterlichen, unabänderlichen Gnade Gottes. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann geht es eben in Vers 19 um die Herrschaft Gottes, um die unumschränkte Herrschaft Gottes in dieser Welt, mit der wir uns heute Morgen ein wenig beschäftigen wollen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet oder gegründet und sein Reich herrscht über alles. Wenn es hier heißt, der Herr, dann werden unsere Blicke gerichtet auf unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat ihn erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und ich lese dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er also, unser Herr Jesus Christus, hat seinen Thron im Himmel errichtet. Gott hat seinen Sohn erhöht. Und darüber haben wir uns besonders auch am Himmelfahrtstag gefreut. Und es ist praktisch in jedem Jahr so, dass wir dann klagen darüber und seufzen darunter, dass man diesen Himmelfahrtstag, einen der wichtigsten Feiertage, die wir als Christen haben, in einen Vatertag umfunktioniert hat. Dabei vergisst man, dass man im Grunde genommen nur dann recht Vater sein kann, wenn man einen Blick hat für unseren Vater im Himmel, der vom Himmel herab in Jesus Christus regiert, und dass man diesen Blick inzwischen total verloren hat in dieser Welt, das zeigen dann die Sauftouren an einem solchen Tag. Aber wir wollen nicht auf die bösen Menschen in der Welt schimpfen. Sie wissen es nicht anders. Sie kennen es ja auch gar nicht anders. Sie sind froh, wenn sie dann einen freien Tag in der Woche haben und ihn auf diese Art und Weise nutzen können. Sondern wir wollen an unsere eigene Brust schlagen. Es ist im Grunde genommen unser Problem. Es ist das Problem der Gemeinde Jesu, die ihre Salzkraft verloren hat in dieser Welt. Wir üben kaum noch vom Evangelium her Einfluss aus auf unsere Gesellschaft. Und da wird dann im Grunde genommen mehr und mehr offenbar, was schon immer das Wesen der Menschen ausgemacht hat, dass sie eben mit Gott und mit seinem Evangelium im Grunde genommen nichts anzufangen wissen. Wir haben versagt als Gemeinde Jesu, das ist es. Was dann in der Welt geschieht, ist eine Folge davon. So wollen wir uns beugen darunter und uns demütigen vor Gott und Ich hoffe, dass wir selbst, die wir hier zusammen sind heute Morgen, etwas anzufangen wissen mit diesem Himmelfahrtstag beziehungsweise mit der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus. Es geht um seine Thronbesteigung. Ich nenne das immer gerne Thronbesteigung. Es geht darum, dass hier der Herr Jesus das Regiment übernommen hat für die ganze Welt nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Also nach vollbrachtem Erlösungswerk wurde er aufgenommen in den Himmel. Und damit ist natürlich nicht der sichtbare Himmel über uns gemeint, sondern damit ist die unsichtbare Welt Gottes gemeint. Jesus wurde in eine andere, für uns unsichtbare Dimension aufgenommen. Darum geht es. Er hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Jesus regiert also. Das ist eine Tatsache. Er ist der König, der über alles herrscht. So lesen wir es auch in Offenbarung Kapitel 1. Und er ist der Allherrscher. Nichts kann sich in dieser Welt, in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt, seiner Regierung, seinem Willen, seiner Herrschaft entziehen. Als der Herr Jesus sich von seinen Jüngern auf dieser Erde verabschiedet hat, da tat er das mit den Worten: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein gewaltiges Wort, ein Wort, dem alles in dieser Welt zu widersprechen scheint. Regiert wird doch in Washington, regiert wird doch in Moskau oder in Berlin, in Paris oder immer mehr in Brüssel. Das ist doch die Realität, mit der wir es zu tun haben, oder nicht? Und nun sagt uns dieses Wort, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Und das bedeutet nicht, dass er lediglich eine repräsentative Rolle spielt, wie zum Beispiel manche Königshäuser, sondern dass er das Sagen hat. Nun, davon wollen die meisten Regierungen in dieser Welt natürlich nichts wissen. Im Gegenteil, die christlichen Werte werden mehr und mehr mit Füßen getreten. Sie werden missachtet, zum Beispiel in der Gesetzgebung. Um mal einige Punkte hier aufzulisten, die ich in einem Büchlein gefunden habe, mit dem Titel Christlicher Widerstand gegen den Geist des 21. Jahrhunderts, Zulassung der Abtreibung in Form einer Fristenlösung mit Beratungspflicht mit ca. 300.000 Opfern jährlich in Deutschland. 300.000 Opfern jährlich in Deutschland. Anerkennung homosexueller Partnerschaften, man nennt das Homo-Ehe, und deren immer weitgehendere Gleichstellung mit der Ehe. Euthanasiegesetze in den Niederlanden und demnächst wohl auch in anderen Staaten, wonach kranke Menschen von Ärzten straflos getötet werden dürfen, wenn sie zuvor einen entsprechenden Wunsch geäußert haben. Die neue EU-Charta, die das Recht auf Leben nicht mehr allgemein Menschen, sondern nur noch Personen zuspricht. Macht man also einen feinen Unterschied zwischen einem Menschen und einer Person und sagt, eine Person ist ein Mensch, die noch ein Bewusstsein hat und auch noch Entscheidungen treffen kann. Diese Menschen, nur diese Menschen, die man hier als Personen bezeichnet, haben ein Recht auf Leben. Rechtliche Anerkennung der Prostitution, zunehmende Aushöhlung des Elternrechts zugunsten einer Erziehung der Kinder durch den Staat, erhebliche Erleichterung des Sorgerechtsentzugs, Einschränkung der Meinungs-, Religions- und Vertragsfreiheit durch europaweite Antidiskriminierungsgesetze. Wir sehen also, wie man mehr und mehr wegkommt von christlichen Werten, von den Werten, die wir in der Bibel finden, die in der Vergangenheit noch unsere Gesellschaft geprägt haben. Damit will man nichts mehr zu tun haben. Diese Ordnungen und diese Werte wirft man über Bord. Seine einzige Auflehnung gegen den lebendigen Gott in Jesus Christus, eine einzige Auflehnung gegen Gott und seinen Sohn und all die göttlichen Ordnungen, von denen das Wort Gottes spricht. Es heißt im Psalm 2, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und doch angesichts all dieser erschreckenden Entwicklungen in unseren Tagen dürfen wir als Gläubige, als Gemeinde Jesu ganz getrost und ganz zuversichtlich sein. Das bringt der zweite Psalm ebenfalls in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Aber der im Himmel wohnt, der lebendige Gott, der lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Wenn ich mich nicht irre, ist das die einzige Stelle, in der in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott lacht. Ja? Gott lacht ihrer, der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist längst bei Gott beschlossene Sache und das ist längst geschehen. Der Herr Jesus Christus hat den Thron bestiegen und er regiert in dieser Welt. Ob wir das sehen mit unseren natürlichen Augen, wahrnehmen oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Gott hat seinen Sohn bereits eingesetzt als König aller Könige. Und daran ändern auch nichts die Kampagnen der Atheisten in unserer Zeit. Niemand ändert daran etwas. Der Mond, so hat mal jemand schön gesagt, der Mond zieht ruhig seine Bahn, auch wenn die Möpse bellen. Schön ausgedrückt. Deshalb dürfen wir als Gemeinde Jesu, wie man auch immer mit uns in Zukunft verfahren wird, als Gemeinde Jesu ganz getrost und ganz zuversichtlich sein. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Und seine Herrschaft geschieht von einer Welt aus, die unseren natürlichen Augen verborgen ist. Nun, mit der Himmelswelt kann man im Allgemeinen nicht mehr viel anfangen. Das ist dann für manche nur noch ein wenig festliches Beiwerk, wie beispielsweise zu Weihnachten, da ist von den Engeln die Rede, von ihrem Gesang, von dem Gesang der himmlischen Heerscharen. Von der Wirklichkeit, von der Realität der unsichtbaren Welt, der eigentlichen Schaltzentrale, von der aus diese sichtbare Welt auch regiert wird, davon weiß man nichts mehr. Dafür hat man keinen Sinn. Und wenn man sich für diese unsichtbare Welt öffnet dann auf einem Wege, der von der Schrift her, von der Heiligen Schrift her verboten ist. Auf dem Wege des Okkultismus, des Spiritismus, der Esoterik. Das ist eine große Not, das nimmt mehr und mehr zu in unserer Zeit. Da hat man wieder irgendwo ein Gespür dafür, dass es noch etwas anderes gibt als lediglich diese sichtbare Welt. Und man öffnet sich für die unsichtbare Welt, aber eben nicht auf dem Weg der Heiligen Schrift durch das Wort Gottes, sondern eben auf diesem ungöttlichen Wege des Okkultismus. Das ist Gott ein Greuel. Wenn wir es zu tun haben wollen mit der unsichtbaren Welt, gibt es nur eine Möglichkeit und das ist die der Heiligen Schrift. Auch wenn man heute in manchen Kreisen Visionen hat und Erscheinungen hat und dergleichen, damit haben wir nichts zu tun, gar nichts. Unser Zugang zur unsichtbaren Welt geschieht allein durch das Wort Gottes. Es gibt für uns gar keine andere Möglichkeit. Wort Gottes und Gebet, das sich darauf stützt und darauf gründet. Regiert wird, so meint man, in dieser Welt, wo Menschen das Sagen haben, ob im Kleinen oder im Großen. Die Schrift lehrt uns, dass Gott diese Welt regiert, vom Himmel herab. Und zwar regiert Gott ganz allein. Er hat keine himmlischen und auch keine irdischen Berater. Er hat niemanden, der ihm da zur Seite steht und ihm irgendwie einen guten Ratschlag erteilt. So oder so müsste man das eigentlich machen. Und Gott hält sich dann an diesen guten Rat. Nein, er regiert ganz allein. Und sein Regiment, so sagt uns hier dieses Wort, ist unerschütterlich. Eine andere Übersetzung statt, er hat seinen Thron im Himmel errichtet, er hat seinen Thron im Himmel gegründet. Und das bedeutet, dieser Thron steht fest, unerschütterlich fest. Als Geheimrat Dr. Duden in einer Neuausgabe des Duden alle TH zu einem einfachen T machen wollte, da wollte er auch das H an dem Wort Thron streichen. Und als Kaiser Wilhelm II. Das Buch durchsah und diese Änderung bemerkte, soll er in ziemliche Wut geraten sein. Er habe, so berichtet die Anekdote, mit roter Tinte an den Rand geschrieben, an meinem Thron wird nicht gerüttelt. Somit blieb es dann bei dem TH. Nun, wir erfahren in der Bibel, warum denn dieser Thron so unerschütterlich feststeht. Dazu ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Bekannte Worte, die man immer wieder auch in der Weihnachtszeit gerne liest und worüber auch gerne gepredigt wird. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze, und jetzt kommt's, wodurch? Durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das heißt, das Reich Gottes steht fest und der Thron Gottes steht fest, gestützt durch Recht und Gerechtigkeit. Und da sind wir mittendrin im Zentrum des Evangeliums. Hier am Kreuz auf Golgatha ist die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Im Leiden und Sterben des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus, der das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hat. Und weil es eine stellvertretende Gerechtigkeit ist, die uns zugerechnet wird, darum ist dieses Reich mit all seinen Bürgern ein unerschütterliches Reich. Haben wir auch unerschütterlich Teil an dem Regiment Gottes. Es ist also kein Reich, das sich gründet auf Ungerechtigkeit, wie alle Reiche letztlich in dieser Welt, sondern auf Gerechtigkeit, und zwar auf eine göttliche Gerechtigkeit. Das ist das Entscheidende. In Christus Jesus. Darum ist dieses Reich und ist dieser Thron unerschütterlich. Wenn wir einen Gang durch die Geschichte machen könnten, dann wäre uns klar, dass alle Reiche in dieser Welt irgendwann einmal zerbrochen sind. All die großen Reiche in dieser Welt, das Babylonische Reich, das Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich, all diese großen Reiche sind zerbrochen, weil sie nicht gegründet waren auf der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist der entscheidende Grund dafür. Und auch das letzte antichristliche Reich auf dem Boden des Alten Römischen Reiches hier in Europa mit all seinen Ausläufern wird einmal zerbrechen. Das sagt uns der Prophet Daniel in Kapitel 2, Vers 44. Auch dieses Reich wird abgelöst werden, wird zerbrechen, kommt unter das Gericht Gottes und wird abgelöst werden von dem ewigen Reich unseres Herrn Jesus Christus. Ein Reich gegründet auf Gerechtigkeit, auf göttlicher Gerechtigkeit, geoffenbart am Kreuz. Ein unerschütterliches Reich. Diese Welt geht noch einmal durch große Erschütterungen hindurch. Das lesen wir in der Offenbarung des Johannes. Damit beschäftigen wir uns zurzeit. Und davon spricht auch der Brief des Apostels Paulus an die Hebräer. Ich lese uns da mal einige Verse aus dem 12. Kapitel, Sehe zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, da wird erinnert an die Gesetzgebung durch Mose für das Volk Israel, wie viel weniger werden wir entrennen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet, Evangelium, Gnadenbotschaft durch Jesus. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier geht es also darum, dass alles noch einmal in der Welt erschüttert werden wird, damit ein unerschütterliches Reich bleibt. Und das ist das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unerschütterlich. Nun, auch die innergemeindlichen Erschütterungen gehören dazu. Es gibt so manches in der Gemeinde Jesu, was erschüttert wird in dieser letzten Zeit. Die Bibel sagt uns, dass das Gericht Gottes anfängt am Hause Gottes. Und wir dürfen uns nicht darüber wundern, dass sich so vieles auflöst im christlichen Bereich. Doch es muss offenbar werden, was wirklich in Christus gegründet ist, wo wirklich Fundament ist. Das muss offenbar werden mit der Zeit. Und was letztlich nur in dieser Welt, im religiösen Empfinden des Menschen gegründet ist, in einer falschen Frömmigkeit. Wir haben vorhin etwas gehört von den falschen Propheten in unserer Zeit, in der letzten Zeit. Bis in Ehen und Familien hinein gibt es ungeheure Erschütterungen, gerade in unserer Zeit. Wie viele Ehen gehen auseinander, zerbrechen, weil man nicht gegründet ist in Christus und seinem Wort. Das hat letztlich seine Ursache darin. Und alle Kinder Gottes gehen letztlich auch ganz persönlich, insgesamt und ganz persönlich, durch gewisse Erschütterungen hindurch, damit sie sich an das anklammern, was festen Bestand hat für alle Ewigkeit. Einer unserer Brüder betete vorhin drüben vor dem Gottesdienst darum, dass wir doch wegkommen von den falschen Sicherheiten, wegkommen von den falschen Sicherheiten. Und wir sind uns dessen ja in der Regel gar nicht immer so bewusst, dass wir da so unsere bestimmten Sicherheiten haben, die Gott uns nehmen muss, die er erschüttern muss, damit unsere Sicherheit allein in Jesus liegt und allein in seinem Wort. Denken wir nur jetzt an die jüngste Zeit. Ich denke, die meisten Menschen haben das Vertrauen in die Wirtschaft verloren. Aber durch diese Krise, Erschütterungen, aber ich denke, dass auch mancher in der Gemeinde Jesus, ich sage, muss jawohl, ich habe doch in der Vergangenheit mein Vertrauen mehr auf mein dickes Bankkonto gesetzt, als allein auf den Herrn und seine Verheißung. Das Volk Israel musste diese Erfahrung machen. Der Herr sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus meinem Munde kommt. Das aus dem Munde Gottes kommt. Was bedeutet das? Das Volk Israel musste es lernen, während der Wüstenwanderung ganz allein von den Verheißungen Gottes zu leben. Gott versorgte sie vom Himmel herab. Er entzog ihnen alle normale, natürliche Existenzgrundlage, damit sie sich anklammerten an das Wort Gottes. Und so nimmt uns Gott solche Sicherheiten. Und wir sollten uns dann beugen und sagen, Herr, vergib, dass etwas anderes meine Sicherheit gewesen ist. Du bist meine Sicherheit. Ob mit einem dicken Bankkonto oder ohne. Du bist meine Sicherheit. Das muss erschüttert werden. Oder denken wir nur an unsere Gesundheit. Da kann man eine ganze Zeit lang sehr gesund und vital gelebt haben und plötzlich wird diese Gesundheit erschüttert, zutiefst erschüttert. Vielleicht so, dass wir sagen müssen, da kann uns auch kein Arzt mehr helfen. Und dann erkennen wir plötzlich, dass wir unser Vertrauen in der Vergangenheit viel zu sehr auf unsere Gesundheit oder auf bestimmte Medikamente gesetzt haben. Nichts gegen Medikamente, nichts gegen einen guten Arzt. Aber dann lehrt uns der Herr ganz neu, unser Vertrauen ganz allein auf ihn zu setzen und zu sagen, Herr, du bist mein Arzt, du bist mein Arzt. Und so müssen wir auch da erschüttert werden. Oder Freundschaften müssen erschüttert werden. Es ist etwas Großartiges, wenn wir Menschen haben in dieser Welt, auf die wir uns verlassen können. Wenn wir Menschen haben, die uns sehr, sehr nahe stehen, Freunde. Und dann geschieht plötzlich irgendetwas. Solch ein Freund stirbt, wird weggenommen. Oder aber, er enttäuscht uns bitterlich. Es geht auseinander. Es entsteht Zank und Streit. Und dann müssen wir uns beugen und sagen, Herr, vergib, dass ich mein Vertrauen zu sehr auf Menschen gesetzt habe. Du bist doch mein bester Freund. Du bist es und du bleibst es auch. Und dann denken wir an das, was in der Hauptsache in unseren Herzen erschüttert werden muss. Und das ist unsere eigene Gerechtigkeit. Unsere eigene Frömmigkeit, mit der wir vor Gott bestehen wollen. Die guten Taten, die wir ins Feld führen, um uns bei Gott lieb Kind zu machen. Das ist eine der Hauptfestungen unseres Herzens, unsere eigene Gerechtigkeit. Die muss zerbrochen werden, die muss erschüttert werden. Da müssen wir zu Sündern werden, die Gott nichts anderes zu bringen haben als ein sündiges Herz. Die arm und nackt und bloß vor Gott in Erscheinung treten und sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen. Da ist nur Sünde und Schande, ein böses Herz, das zu allem Bösen geneigt ist, das dich gar nicht will, das alles in dieser Welt mehr liebt als dich. Mit einem solchen Herzen komme ich zu dir. Herr, vergib mir. Deine Gerechtigkeit ist nun meine Gerechtigkeit. Das, was du am Kreuz für mich getan hast, das zählt jetzt für mich, das gilt für mich und das ist bleibend. Nicht mehr meine Gerechtigkeit. Sie ist, wie der Prophet Jesaja sagt, wie ein schmutziges Kleid. Wie ein schmutziges Kleid. Damit kann ich doch nicht vor Gott bestehen. Mit meinen paar guten Werken kann ich doch nicht vor Gott bestehen. Nein, Gott muss mir das nehmen. Er muss das erschüttern. Er muss das zerbrechen durch sein Wort in erster Linie. Dann aber auch durch Erfahrungen, die ich mache mit meiner eigenen Person. Gott leuchtet hinein in mein Herz. Und er lässt es zu, dass ich hier und da versage und dann erkenne ich, was da alles an Bösem in meinem Herzen steckt. Das muss offenbar werden. Meine Gerechtigkeit muss erschüttert werden, damit seine Gerechtigkeit in meinem Herzen ganz alleine Platz und Raum hat. Sehen wir, auch wir müssen durch Erschütterungen hindurch. Damit das Unerschütterliche, damit Jesus, sein Wort, seine Gerechtigkeit, sein Heil, sein Reich bleiben, auch in uns. Und dieses Regiment ist nicht nur unerschütterlich, sondern wir kommen zum Schluss, es ist auch allumfassend. Der Herr, unser Herr Jesus Christus, hat seinen Thron im Himmel gegründet und sein Reich herrscht über alles. Das allgemeine Denken ist doch so, Gott regiert und herrscht dort, wo man auch sein Regiment anerkennt. Ist das nicht auch das Denken oftmals bei den Gläubigen? Aber das ist eine verkürzte Vorstellung von der Herrschaft Gottes. Gott regiert überall, ob man sein Regiment akzeptiert, ob man gegen ihn rebelliert oder nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Gott regiert überall. Seine Herrschaft ist allumfassend. Auch diejenigen, die Böses tun, handeln letztlich, ob sie wollen oder nicht, nach dem geheimnisvollen Lenken Gottes und nach seinem Ratschluss von Ewigkeit her. Sie müssen der Heilsabsicht Gottes dienlich sein. Und so kann David den Blick auf Simei sagen, lass ihn fluchen, lass doch den Simei fluchen. Gott hat es ihn geheißen, fluche David, Gott hat es ihn geheißen. Hier geschieht in diesem Augenblick der Wille Gottes. Ist das wirklich so? Ist das denn der Wille Gottes, dass da ein Mann plötzlich aufkreuzt und David überschüttet mit Flüchen, mit schrecklichen Worten, nach ihm wirft mit Lehmklumpen, mit Steinen? Ist das denn der Wille Gottes? Ist das der Wille Gottes? Nein, würden wir sagen. Und zunächst einmal ist es auch nicht der Wille Gottes, ja? Es ist nicht der erklärte Wille Gottes. Und dann sagt David, Gott hat es ihn geheißen. Also es ist doch der Wille Gottes, ja? Letztlich der unergründliche, der souveräne Wille Gottes, der hier geschieht, ja? Auch in deinem persönlichen Leben. Wenn dir jemand wehtut, dann ist das im Grunde genommen nicht der Wille Gottes. Und doch ist es der Wille Gottes. Und er will dich etwas lehren dadurch. Er will dich Geduld lehren, Liebe lehren, drunter bleiben. Wir merken also, wir müssen hier unterscheiden. Gottes Wille geschieht dort, wo man seinen Willen akzeptiert. Und da geschieht er uns allen zum Segen. Und Gottes Wille geschieht auch dort, wo man ihn nicht akzeptiert. Und auch da muss das Handeln der Menschen letztlich zur Verherrlichung Gottes beitragen, ob man will oder nicht. Das ist Gottes souveräner Wille. Wer hier nicht unterscheiden kann, wer das nicht auf einen Nenner bringt, der raubt sich einen großen Segen für sein Glaubensleben. Und ich befürchte, dass viele eine verkürzte Vorstellung haben von der Herrschaft Gottes. Sie beschränken die Herrschaft Gottes nur auf Menschen, die auch Ja sagen zu seiner Herrschaft. Aber Gott regiert überall. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft über alles. Nun, das bereitet uns Freude, das bereitet uns Zuversicht und wir dürfen das so im Glauben fassen, dass der Herr Jesus Christus jetzt in diesem Augenblick in dieser Welt regiert. Er regiert in seiner Gemeinde, er regiert hier auch in einem Teil seiner Gemeinde, er regiert in deinem ganz persönlichen Leben. Und es wird dir zu einem reichen Segen, wenn du das erfasst und das so akzeptierst, dass Gottes Regiment ein gutes Regiment ist für dich, ein Regiment der Liebe und der Barmherzigkeit, der Güte und der Gnade. So wollen wir auf Jesus schauen in seiner Majestät, in der unsichtbaren Welt. Wir wollen auf ihn schauen, den König aller Könige, in seinem unerschütterlichen und allumfassenden Regiment. Und dann wollen wir Gott loben, wir wollen ihn preisen. Wie alles in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ihn preist. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.